Hallo und herzlich willkommen zu Folge 312 der Apfelnerds mit Sascha,
Thorsten
und Daniel.
Ja, eine neue Woche, eine neue Folge und da sind wir wieder.
Hi. Ah, da sind wir schon wieder. Ja, guten Abend, guten Tag. Ja, waren ja nur ein paar Tage zwischen diesen Folgen, da wir letzte Woche was schieben mussten. Aber egal, zweite Woche, noch zwei Wochen vor der WWDC. Ja, sie wirft schon Schatten voraus, wie wir gleich sehen werden. Aber ich muss jetzt wieder weiter so machen. Zwei Wochen noch, es geht bald los.
Ja, ja, endlich. Also ich kann es ja kaum noch abwarten. Und es ist wirklich, ich bin wirklich aufgeregt, weil ich bin wirklich sehr gespannt, was Apple da machen wird. Jetzt gerade in Richtung unserer, also uns als Entwickler. Ja. Und denn, also ja, klar, für die Consumer wird auch interessant, überhaupt gar keine Frage, da mache ich mir auch keine Gedanken. Aber ich denke, dass da auch wirklich spannende Dinge für uns als Entwickler rauskommen. Wir haben ja jetzt gerade beim Thema mit Xcode 26.3 das Agentic Coding bekommen, so nebenbei. Jo, da, so tralala, ne? So übrigens geht jetzt in Xcode. Mhm. Was mich total überrascht hat, ehrlicherweise, weil mir würde jetzt kein Feature einfallen, was Xcode irgendwann mal unterm Jahr eben so bekommen hat.
Ja, und das stimmt. Sie scheinen da schon Druck gehabt zu haben, ne?
Ja, sehr sogar. Und sie haben es auch wirklich echt gut gemacht, ne? Also, ne, Spoiler Alert, oder ja, ist eigentlich kein Spoiler Alert. Content Warning wird jetzt entwicklerlastig gerade. Sie haben ja jetzt dieses, gerade ihren MCP-Server für Xcode ist halt super hilfreich, weil wenn du jetzt zum Beispiel Claude oder Codex nicht in Xcode oder deine eigene AI lokal gehostet nicht in Xcode nutzen möchtest, was ja unfassbar viele Vorteile hat in Xcode, weil die AI ja von Xcode selber sehr viele Sachen bereitgestellt kriegt über APIs, die noch gar nicht bereitgestellt sind von Apple, zum Beispiel in Beta-Phasen oder die sehr neu sind. Wir wissen ja alle, die Trainings hängen halt ein bisschen hinterher, logischerweise. Und kennen manche Sachen noch nicht. Und da werden dann unterstützende Informationen bereitgestellt, bis hin, dass die AI in die Dokumentation gucken kann. Was unfassbar genial ist, ist das Preview-Rendering. Also da kann die AI sich ein PNG oder also ein Bild rendern und damit die UI sehen und sehen, was zum Beispiel falsch ist, ne? Und sowas. Und das lässt sich ja, passiert alles völlig automatisch wie der Apple-Magie, so ein bisschen, wenn es in Xcode ist. Aber wenn man das jetzt nicht in Xcode nutzt, weil Xcode kann halt nun mal nicht alles, wie zum Beispiel Subagents, bla 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 bla, es ist zu extrem, will ich da jetzt nicht reingehen, dann willst du ja trotzdem noch zum Beispiel Claude Code im Terminal benutzen und die lassen sich halt darüber verbinden. Und, ne, und das haben sie jetzt auch beim letzten Update bei 26.5 noch mal verbessert ein bisschen. Da kannst du nämlich endlich sagen, bitte in dieser Session nicht noch mal fragen, ob der Claude Agent sich verbinden darf. Ja. Weil sonst hat er jedes Mal gefragt, muss jedes Mal den Erlaubnis-Alert drücken, todends nervig. Mhm. Und das haben sie jetzt schon mal ein bisschen verbessert.
Aber wo du das gerade sagst, warum haben sie das nicht für, ich grante das einmal an das entsprechende Binary und werde nicht mehr gefragt gemacht. Warum machen sie das sessionweise?
Das machen sie auf PID, ne, also Process-ID-Ebene. Warum? Nimm's mit in die WWDC, geh mal in so einen Talk mit den Xcode-Engineers und frag mal, ist eine gute Frage.
Frage ich mich dann nur wieder, ob da wirklich jemand drüber nachgedacht hat, ob du das jeden Tag zweimal durchklicken willst, mindestens.
Ja, also du kannst es ja jetzt, solange du Xcode offen lässt und nicht schließt, sagen, frag mich wegen dem Tool nicht nochmal jetzt. Und das finde ich ja okay.
So. Ja, gut, ist schon ein bisschen besser als vorher, genau. Weil wenn du halt eben dann mal ein Fenster von Xcode zugemacht hast oder mal kurz irgendwie rausgegangen bist, weil du neu gestartet hast oder irgendwas anderes gemacht hast, dann hat er dich halt eben jedes Mal wieder gefragt und denke ich mir dann, warum könnte das nicht einfach permanent granten, so wie man das bei den meisten anderen Sachen auch macht. Hat jetzt wieder irgendjemand gedacht, ja nee, das muss häufiger gefragt werden, weil das ist so gefährlich, dass man das...
Vermutlich, ich denke, sie werden einen Grund haben.
Ist das jetzt gefährlicher als irgendwie so Extensions im Safari dauerhaft zu granten? Ja, sie nehmen das dann alle 30 Tage einmal raus, was mich auch schon nervt beim Safari.
Echt?
Ja, doch, diese permanenten Audio- und Videobenutzungen, die fliegen immer raus nach 30 Tagen.
Ach, sowas, ja, okay, das kann sein, das weiß ich nicht.
Das steht aber nirgendwo, das machen sie einfach so. Und dann frage ich mich immer, habe ich das wieder irgendwie rausgedrückt? Nee, haben sie einfach abgeschaltet.
Geil.
Ja, aber zumindest sowas hätten sie jetzt machen können. Ne? Weil,
bin ich bei dir aber man sieht ja, sie arbeiten dran, sie haben ja jetzt noch mal ein bisschen was verbessert, sie haben auch die Optik von den Tools noch mal ein bisschen angepasst und also sie sind da ja scheinbar dran, aber da ist ja noch ein bisschen Potenzial dahingehend, also man kann damit schon echt coole Dinge machen, ich habe zum Beispiel in einem privaten Projekt mal aus Spaß ausprobiert, so ein Thema, weil ich da einen UI-Layer gebaut habe, und ich bin Freund von Doxy-Dokumentation immer schon gewesen. Und die lässt sich ja super mit AI generieren. Und da aber ein Bild reinzukriegen, das ist aus zweierlei Gründen ein bisschen nervig. Erstens, weil diese Art, wie du das in Doxy machen musst, ein bisschen ätzend ist, anzulegen und so. Plus, du musst ja dann irgendwie ein Bild haben davon. Das heißt, ich müsste jetzt theoretisch den Simulator starten, ein Bild-Screenshot machen, das einfügen, in der Dokumentation hinterlegen, blablabla. Also relativ viele Schritte. So, wenn ich das bei 10 Sachen mache, bin ich ewig beschäftigt. Und dadurch, dass der über dieses Xcode, den Xcode MCP-Server, der sich die Preview rendern kann, hat er ja ein Bild. Und genau das kannst du dir zunutze machen, habe ich ihn mal ausprobiert, und kannst ihm sagen, ey, nimm das und pack mir das in der Dokumentation, damit man quasi sieht, was ist jetzt irgendwie, wie sieht der Button aus. Dass man da direkt eine optische Vorstellung hat, finde ich total praktisch, tatsächlich. Und das halt mit relativ wenig Aufwand. Ne? Normalerweise würde ich sowas nie machen, weil welchen Entwickler beschäftigst du damit, das alles anzulegen? Ne? So, machst du ja nicht. Aber das ist wirklich genial, das klappt echt gut. Und das, was ich halt in der Zukunft noch sehr stark sehe, ist, und da gibt es ja schon die ersten Custom-MCPs, also von Dritten. Ich vermute aber, dass Apple, zumindest meine Erwartungshaltung, dass sie das bringen werden auf der WWDC, zum Beispiel auch um den Simulator und sowas zu bedienen. Das geht ja theoretisch auch, dass er da schon mal Schritte durchklickt oder sowas oder das selber ausprobiert, dass du zwar kein direktes UI-Testing vielleicht hast, aber dass er selber dann immer guckt und sagt so, jo, klappt das auch, der Weg oder sowas. Mhm. Na, oder eine Push-Nachricht da reinschickt, whatever. Ne? Also so Sachen so ein bisschen.
Ja.
Also Push-Nachrichten gehen ja super im Simulator mittlerweile. Seit den Apple Silicons geht das ja also auch über Server-Pushes und nicht nur über Terminal-Pushes. Wobei das ehrlicherweise ich selten mache über Server-Pushes, weil ehrlicherweise mit Rocket Sim, die das Pushen aus Rocket Sim so easy ist, da kannst du die Vorlagen machen, klickst du, sind die da, ist total genial. Viel einfacher. Und aber da sehe ich natürlich noch Potenzial und da erwarte ich auch, dass es in die Richtung für uns Entwickler noch geht, dass wir da noch deutlich mehr Schnittstellen bekommen seitens Apple. Vielleicht, also Traum wäre MCP-Server für App Store Connect. Und dass man mit dem Scheiß nicht mehr interagieren muss, das wäre ja was.
Ja, ich bin mal gespannt.
Also, ich würde es fast erwarten. Also, sie sind da scheinbar sehr offen, auch sehr offen, was die Toolchain angeht. Das wundert mich zwar manchmal so ein bisschen. Ist ja jetzt nicht so Apples typisches. Aber sie würden mich zumindest sehr enttäuschen, wenn sie es nicht machen. Und sie hätten da wirklich, zumindest mal aus Entwicklersicht, noch mal so ein Ding, wo sie wirklich auch Vorreiter sein können. Ne? Weil sie auch sehr viel selber in der Hand haben. Das darf man immer nicht vergessen. Und und so, also ich schon allein dieses, der Claude Agent kann dann den Xcode-Bild machen, also das Bild, den Bildprozess anstoßen und das Ergebnis sehen und auch die Testergebnisse und sowas und die Fehler, die da passiert sind und. Und sich damit ja selber korrigieren und so ein Scheiß, ne? Das macht er ja dann. Das ist schon unfassbar hilfreich, dass er nicht Xcode-Bild als Terminal-Tool nehmen muss. Allerdings, falls ihr Zuhörer dabei sind, die auch gerne mal Claude oder die App benutzen, überlegt euch mal gut, ob ihr wirklich nur mal die MCP-Server nutzt. Manchmal ist es besser, dass das Tool lokal die, zum Beispiel bei der GitHub-API, ne, die das GitHub-Bash-Tool nutzt, das geht schneller als der MCP-Server. Also deutlich. Das ist schon nochmal deutlich flotter. Also muss jeder so ein bisschen seine Konfiguration finden, aber da erwarte ich eigentlich viel von Apple, dass sie da noch mal richtig auf die Sahne hauen mit Xcode 27. Da bin ich mal sehr gespannt, was da kommen wird, um ehrlich zu sein.
Ja, zumindest bin ich gespannt, was der nächste iterative Schritt ist. Hast du ja gerade schon gesagt. Also ein paar schöne Optionen bleiben Ihnen ja offen. Und
Es wäre nur wirklich sehr schade, wenn Rocket Sim von Apple übernommen wird und Vendali wird von Apple gekauft, dann haben wir wieder ein weiteres Tool, was erstmal verschwindet, bevor es in Xcode kommt. Ich hoffe, das wird nicht der Fall.
Ich hoffe es auch nicht, weil Apple in den Iterationsschritten echt lahm ist.
Ja.
Und das ist ja das, was ich schon ewig anmerke bei Ihnen, ne? Wenn Sie da.
Die Features von Bodybuild, die sind immer noch nicht da.
Ja, also viele Dinge, die für mich, also die auch nicht alt, also das ist halt rein Indie-Developer tauglich alles immer nur, ne? So, und oder viele Dinge so, und das finde ich immer so schade, ne? Also nimm mal Testflight. Testflight kannst du nicht mit irgendwas verbinden, irgendwie automatisch mit Jira oder so, was ja nun mal jeder, ob er es jetzt nur will oder nicht, aber auf der Arbeit verwenden muss, egal wie grässlich das Tool ist. Aber du kannst es nicht ordentlich automatisiert verbinden damit. Also ja, du kannst alles mit anderen Tools machen und so, das ist mir schon klar, ne? So, aber das ist ja was anderes, ne? So. Und da würde ich mir manchmal schon noch wünschen, dass sie da irgendwie so ein bisschen mehr den Anschluss hätten und da so ein bisschen offener bei manchen Dingen wären und allgemein auch mal Testflight noch ein bisschen aufbohren. Da könnte man auf jeden Fall noch was machen. Bei App Store Connect würde ich gar nicht anfangen. Das ganz komplett neu schreiben, das ist Schrott von vorn bis hinten. Alle Connect-Dienste, ne? Also Podcast Connect ist ja nicht besser. Und das ist ja alles ein Graus, das die Tools. Aber was ich halt immer bei Apple so ein bisschen schade finde, ich überlege gerade, wo mir das nochmal aufgefallen ist jetzt zuletzt, bei welcher App von Apple, fällt mir gerade nicht ein, aber dass sie halt nicht so inkrementelle Updates der Apps auch machen können oder teilweise auf iOS oder so oder teilweise, also ich mache Xcode, ist ja ein sehr krasses Sonderfall mit Pages und sowas noch ein bisschen, aber dieses System jetzt wie Musik oder sowas, ne, oder Mail, da passiert halt nichts außer einmal im Jahr. Ne? So, da kommt was und das war's auch so. Aber sie haben halt scheinbar kein Mail-Team da sitzen, was regelmäßig da wirklich mal was tut. Ob's,
und jetzt kommt das Lustige. Doch, haben sie. Und ich frage mich,
was machen
immer,
die denn
was
den ganzen
tun?
Tag?
Ja, genau. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
Also sitzen die alle im alten Campus und denken sich, wir spielen eine Runde Basketball und wir gucken mal, weil da ist ja nichts passiert in den. Also, nein, stimmt.
Ich hatte gelesen.
Es gibt eine neue Kategorisierung. Die ist ja großartig. Die machen nämlich alles falsch. Und ich habe nie mehr Spam in meinem Ordner gesehen.
Ich hatte gelesen, dass die 15 Leute haben. Nur das Mail-Team. Ja, okay, das ist natürlich Mac und iOS-Client, aber trotzdem, was machen die denn da die ganze Zeit, dass sie da 15 Leute Vollzeit mit beschäftigt kriegen? Wenn die so eine Performance hätten wie jetzt so ein normales Softwareentwicklungsteam, dann würden die doch wirklich so mit jedem zweiten Release irgendwie dick Zeug raushauen können.
Ja, und selbst wenn sie das nicht tun, also ne, selbst wenn die Features nicht kommen, wenn dann die Stabilität passen würde.
Ja, genau.
Also Bugfixing und welche auch noch mitfallen, aber das ist ja auch nichts.
Geschweige denn so Account-Sync Problematik, die immer noch nicht gelöst ist, seit Jahrzehnten.
Regeln synchronisieren.
Ja, vielleicht bauen sie ein neues SMTP-Protokoll, kann ja sein.
Ja, whatever. Ja. Aber ja, genau. Also das sind halt eben so die, wo ich mich dann auch immer frage, was machen die eigentlich den ganzen Tag? Ne? Also klar, dass jetzt irgendwie so, was weiß ich was, wie viel 100 Leute im Developer-Tools-Team sind, ne? Und die machen ja dann nicht nur Xcode zum Beispiel, sondern auch die ganzen Kommandozeilen-Tools und vor allen Dingen auch die Simulatoren, die ja viel Arbeit sind. Und da kann ich das noch nachvollziehen, ne? Wenn sie da irgendwie 250 Leute oder was irgendwie sagen, dass sie da drin haben. Das kommt einem dann sogar klein vor, wenn das Mails-Team 15 ist. No. Naja, gut.
Ja, auch Xcode Cloud ist ja nicht allzu groß und so. Das ist ja auch ein relativ kleines Team tatsächlich. Mhm. Nur ein paar People. Also an manchen Stellen verstehe ich das ja auch, ne? Brauchst nicht überall 30 Leute, das ist mir schon alles auch irgendwo klar, aber ich frage mich halt dann schon, wenn du, ne, nehmen wir jetzt mal an, die 15 Leute, was machen die denn? Also wirklich jetzt?
Ja,
also,
ich weiß es nicht.
Sind das die UI-Anpassungen, die paar, oder haben jetzt die Kategorisierungen so lange gedauert? Also dafür sind es auch echt schlecht geworden und auch überhaupt nicht besser in den letzten Updates. Also bei mir zum Beispiel, Spam ist grundsätzlich als wichtig markiert, immer.
Ja.
Weil Spam schreibt ja grundsätzlich rein, dass es wichtig ist.
Ja, genau.
Weil mein Bankkonto bei der Commerzbank, bei der ich noch nie Kunde war, bald gesperrt wird und sowas. Und ich da dringend handeln muss, deswegen landet das ja da.
Sascha, was erwartest du? Bei Apple gibt es keinen Spam. Ne? So, und deswegen trainieren die logischerweise auch nicht mit Spam, weil Das ist ja alles schon weggefiltert. Und ja, ich habe keine Ahnung, aber wir machen da jetzt ein Scherzchen drüber. Aber das ist ja total konfus, ne? Also ich lebe und sterbe in meinem E-Mail-Client mit Spam. Und das ist eine der Hauptfunktionen, die sowas beherrschen muss. Und das kriegen sie so gar nicht hin. Ne? Das verstehe ich auch nicht.
Nee, das verstehe ich auch nicht. Und da gibt es ja Lösungen für. Das ist jetzt auch nicht seit gestern das Thema Spam. Ne? Also schon ein bisschen komisch. Dagegen gibt es ja relativ gute oder viele Möglichkeiten, zum Beispiel Fake-Anrufe zu stoppen. Das wusste ich lange nicht, dass es Filter, also Apps gibt, die filtern dann, also die können dann quasi wie beim OneBlock, also beim Safari, Regeln hinterlegen, welche Nummern nicht angerufen werden dürfen.
Ja, genau.
Oder nicht an, die durchkommen, so.
Da gibt es auch hier so zwei, drei lokale deutsche Anbieter, die gute europäische Nummern-Datenbank haben. Das sind auch die, wo du immer rauskommst, wenn du irgendwelche Spam-Telefonnummern googelst und dann kommst du auf so Seiten raus, wo dann die Leute sagen, ey, das ist voll Spam. Service-Anruf, bla bla bla. Und die haben dann auch so Apps, wo die dann ihre Daten zugreifen können. Ich hatte das damals, als das neu gekommen war, hatte ich das mal installiert, ist aber natürlich jetzt mittlerweile nicht mehr ganz so dramatisch, weil sie haben ja jetzt diese Funktion drin, dass alle Sachen, die nicht am Adressbuch sind, sofort auf die Mailbox gehen und der Spam, der gibt ja dann gleich auf, wenn Siri kommt. Also die legen auch sofort auf, das dauert keine 3 Sekunden oder so.
Ja, das ist voll praktisch. Also das finde ich auch sehr, das nutze ich auch sehr, sehr gerne. Und
ja, und seitdem habe ich das nicht mehr gebraucht. Vorher hatte ich das tatsächlich eine ganze Zeit lang installiert. Dann sagt er dir dann, wenn irgendwie eine unbekannte Nummer angerufen hat, ne, mit dieser App installiert, sagt er dir dann möglicher Spam-Anruf oder sowas, je nachdem, wie die kategorisiert ist. Oder Spam-Anruf, die waren dann so in Kategorien unterteilt und wurden dann quasi gelb oder rot angezeigt und dementsprechend konntest du dann entscheiden, ob du rangehen möchtest oder nicht. Und er hat ja auch, wenn es bekannt war, gesagt, was das ist, ne? Wie hier O2-Kunden-Hotline oder sowas. Ne? Wenn die dann jetzt gerade anrufen, kannst du dann selber entscheiden, ob du da rangehen willst oder nicht. Ist natürlich eigentlich eine schöne Sache. Nur, dass ich halt eben grundsätzlich an diese Anrufe überhaupt nicht mehr rangehe und deswegen hat sich das für mich auch erledigt, das zu installieren, weil ich halt eben einfach die neue Funktion benutze, die das auf den AB gehen lässt und dann ist gut.
Ja.
Ja. So, und alles andere wird halt eben schön sorgfältig zum Adressbuch hinzugefügt. Ne? Also, ja. Wenn ich jetzt irgendwie, was weiß ich was, ne? Ich kriege jetzt neue Reifen, mein Autohaus ist natürlich schon seit Jahren im Adressbuch, wenn die anrufen, dann kommen die halt eben durch. Und das klappt ja auch mit Durchwahlen und so. Ne? Also da ist ja zum Glück das System von Apple wirklich intelligent zu verstehen, dass das dann Durchwahlen sind und sowas. Habe ich ja auch schon schlechter implementiert gesehen.
Ja, also manche Dinge machen sie ja echt gut und bei anderen ist es dann doch wieder so lausig.
Ja.
Also ich bin mal sehr gespannt, also ich bin unfassbar gespannt, was dieses Jahr kommt, was dieses Jahr noch so was sie da so vorstellen. Also da ist viel Potenzial. Ich erwarte natürlich auch extrem viel jetzt gerade, muss ich zugeben, weil da ist ja jetzt auch ewig nichts gekommen groß. Und sind wir mal sehr gespannt.
Eben neue Siri und so, ne?
Da klar.
Halt, ne? Eben alle sehr händeringend drauf. Aber wo wir gerade eben kurz davon gesprochen hatten, hier gerade mal kurz noch zu der Presseerklärung, die Apple eben rundgeschickt hat. Also sie haben jetzt offiziell die Details für die WWDC veröffentlicht. Das machen sie dann immer 2 Wochen vorher. Und in diesem Sinne haben wir also jetzt offizielle Termine für die Keynote, für die Plattform State of the Union und dann für die anschließenden Sessions und Labs und alles, was sie da jetzt angekündigt haben. Im Prinzip same old, same old. Ne? Also keine wirklichen Neuerungen. Sie machen das, wie sie es in den vergangenen Jahren auch immer gemacht haben. Jetzt im Großen und Ganzen einfach wieder so. Und ihr könnt euch jetzt, das haben sie jetzt auch freigeschaltet, Kalendereinträge abspeichern für die Keynote und die State of the Union. Und ansonsten gibt es im Prinzip mit dem offiziellen Kalender nichts Neues zu berichten. Ja, in diesem Sinne, haben wir schon gesagt. Also wir freuen uns drauf. Und hoffen, dass da die ein oder andere Überraschung kommen wird, die uns dann positiv überrascht.
Und wer eine Überraschung will, spult im Video ein Stück zurück. Der sieht, wie mein Kater vom Kratzbaum kotzt.
Hat er. Ja. Das hat man, glaube ich, nur so halb gesehen.
Ja, es war auch nicht viel, war nur ein kleines Bäuerchen, war nicht so schlimm. Gott sei Dank, war nicht sein ganzes Abendessen.
Ja, gut.
Das ist aber man hat es wunderbar im Video gesehen. Ich habe sie nämlich da hinten gesehen. Ja, ich habe sie mich dann gesehen und habe schon gehört, ja.
Ah, großartig.
Aber er hat auch gut getroffen, also alles gut. Okay, hat er gut gemacht für die Aufnahme.
Perfekt.
Ja.
Super.
Den Cat-Content, den man nicht will.
Genau. Sag ihm das nächste Mal hier, Cat-Content gerne, nur erbrechen bitte nicht mehr.
Ohne kotzen.
Naja, gut. Also, so viel zur WWDC. Wir sind gespannt. Und in diesem Sinne, mal gucken, was da so kommen mag. Wir haben gleich in den Gerüchten noch ein bisschen was dazu. Das möchte ich jetzt nicht vorwegnehmen. Das ist ein Einzeiler bei Mark Gurman gewesen. Und zwar, er sagte nämlich hier schon, die neue Siri könnte anfänglich nur als öffentliche Beta kommen. Also aktuell rudert da wieder so ein bisschen was zurück. Vorher war er ja einige Wochen jetzt sehr euphorisch. Ne? Oh, das wird schon klappen, alles toll. Und jetzt heißt es dann, Public Beta vielleicht. So, also könnte sein, dass sie doch noch ein bisschen Arbeit reinstecken müssen.
Wie die davor und wie eigentlich, ist Apple Intelligence nicht auch immer noch in der Beta? Oder haben sie das Beta-Tag mittlerweile mal entfernt?
Gute Frage.
Warte, ich gucke. Nee, es ist immer noch in der Beta. Am Mac steht immer noch Beta.
Okay. Mhm. Naja, gut.
Also, ist ja auch erst 2 Jahre alt. Also.
Ja.
Halt eine längere Beta-Phase.
Ja, gut. Ich weiß nicht, ob sie sich das hätten trauen dürfen, solange sie die neue Siri nicht haben, da das Beta-Tag wegzumachen. Geschweige denn, dass halt eben jetzt auch die Gemini-LLMs wahrscheinlich einen richtigen Boost nach vorne geben werden. Also ich kann mir das nicht anders vorstellen.
Eine ewige Beta.
Ja. Also wenn sie die Beta wegmachen, dann dieses Jahr vielleicht. Und dann kommt dann direkt die neue Siri-Beta. Oder vielleicht lassen sie es auch dafür dann noch stehen und machen es das nächstes Jahr erst weg. Naja. Naja, also wir sind gespannt. Hoffentlich kommt sie, die neue Siri. Und Gurman ist sich da momentan so alles Mögliche immer aus den Fingern am Saugen. Er sagte jetzt, ja, sie hätten da jetzt ein Feature-Flag. Das wäre ein schlechtes Zeichen für die neue Siri, meine ich jetzt. Und wäre ein schlechtes Zeichen, dass sie das abschalten können, wenn es kacke ist. Ja, das ist die Idee von Feature-Flags, dass man es abschalten kann, wenn es nichts ist. Und das hat man bei solchen Features, wenn die wesentlich sind, natürlich drin, dass man die abschalten kann. Das ist ja überhaupt nichts Besonderes. Ne? In dem Sinne, also manchmal ist da das Verständnis nicht so ganz da und es wird dann sehr viel aus der Nase gezogen. Also deswegen auch gleich nur noch eine Kleinigkeit im Power-On-Newsletter, weil er saugt sich momentan da auch alles aus den Fingern. Es ist halt eben Nachrichtensenke kurz vor der WWDC. Ne? Die halten logischerweise alles zurück.
Danach geht es ja dafür umso mehr durch die Decke.
Ja, also, natürlich.
Genau. Darf man auch immer nicht vergessen. Und manche Sachen werden dann halt auch ein bisschen größer aufgeblasen. Das gehört dazu.
Richtig. Vor allen Dingen, wenn du bezahlende Kunden hast, das ist genauso wie mit den Abos letzte Woche, wo wir ja drüber gesprochen hatten, ist das bei ihm auch. Er hat zahlende Kunden, er muss sich natürlich irgendwas aus den Fingern saugen jede Woche. Und die Kunden, die bezahlen richtig viel Schotter für diese blöden Mails. Wir sind ja nicht bereit gewesen, das zu bezahlen. Was war das? $39,95 pro Monat für diese Mails? Das heißt also, jede Mail ist irgendwie $10 wert. So, und dafür ist da bei weitem nicht genug Content drin. Ich hätte das ja tatsächlich sogar abonniert, weil wir da immer drüber sprechen. Aber ja, gut. Da muss man halt eben dann aus zweiter Reihe drüber berichten. Tut mir dann manchmal leid, aber.
Also irgendwo ist auch gut, finde ich, ne, wenn die Quelle es dann am Ende nicht wert ist. Ja, genau. Ist das halt so. Und, aber es ist halt auch, ich glaube im Moment einfach auch schwierig, gute Infos zu finden, welche, die noch wirklich auch interessant sind und so, weil es ist halt gerade Pause, so ungefähr.
Ne? Ja.
Was halt so.
Es ist halt eben Heads Down. Da ist auch bei Apple keiner in der Lage, irgendwie jetzt in der Gegend rumzurennen und irgendwelche Gerüchte zu streuen. Das ist wirklich Heads Down. Ne? Also die Zeit, die ist ja bei Apple wirklich immer sehr angestrengt. Ne? Ja. Naja. Na gut, in diesem Sinne, wir hoffen, dass es ein bisschen was geben wird. Na schön. Also, wir freuen uns auf die DubDub und kommen dann mal hier zu unserem eigentlichen ersten Thema diese Woche. Und da haben wir eine Meldung hier vom Wall Street Journal, die ja auch gerne schon mal über Sicherheitslücken und sowas berichten. Leider nicht besonders professionell, aber sie haben hier zumindest als erste berichtet über eine neue Sicherheitslücke, die also der Titel hieß natürlich Anthropic Mythos findet unglaublich gute neue Sicherheitslücke in macOS. Und dann so, wenn du dann den Artikel liest, dann lernst du dann so, nee, Sicherheitsforscher haben das gefunden und sie haben irgendwie mit Mythos gearbeitet. Der hat sie da irgendwie unterstützt. Aber die eigentliche Arbeit, die haben die Sicherheitsforscher gemacht. So haben sie es zumindest selber geschrieben. So, und in diesem Sinne wurde das natürlich alles etwas aufgebauscht, so richtig drauf eingegangen, warum diese Sicherheitsforscher jetzt Mythos-Zugang haben, haben sie auch nicht gemacht. Vielleicht sind das irgendwie Leute, die in Project Glasswing mit drin sind, aber das hörte sich so an, als wären das unabhängige Sicherheitsforscher. Aber vielleicht sind die ja mit dabei, keine Ahnung. Aber lange Rede, kurzer Sinn, sie haben tatsächlich eine wesentliche neue Sicherheitslücke aufgedeckt, die hier tatsächlich in Hardware-Richtung ein bisschen was Probleme macht. Ich nehme mal an, das wird sich patchen lassen, aber es geht hier um ein Hardware-Feature, welches Apple in den M-Chips eingebaut hat. Also ich weiß nicht, ob es nur in den M-Chips ist oder auch in den A-Chips, aber zumindest in den aktuellen Chips ist das drin. Und das heißt Memory Integrity Enforcement, MIE. Und dieses Memory Integrity Enforcement ist im Prinzip das, was ARM als Erweiterung für den ARM-Prozessor spezifiziert hat unter Memory Tagging Extension. Ich gehe jetzt da nicht in die Details, weil das ein sehr, sehr komplexes Thema ist. Aber es geht so vor allen Dingen darum, Speicher durch diese Tags abzusichern. Also man kann dann quasi diese unterschiedlichen Speicherbereiche, die reserviert werden, eben durch dieses Tagging kann man die ganz klar mit der Information versehen, wem die gehören. Und in diesem Sinne kann man dann also da auch relativ zuverlässig, weil das eben in Hardware gemacht wird, weil das eine Hardware-Extension von den ARM-Prozessoren ist, kann man halt eben da dann dieses Memory-Management auf Prozessebene gut und sicher abbilden. Und eigentlich sollte das halt eben nicht gehackt werden können. Und was die Sicherheitsforscher jetzt hier als wesentlichen Beitrag zu dieser Sicherheitslücke, die sie hier jetzt vorgestellt haben, die eine Kombination aus zwei Themen ist. Aber das Wesentliche an dieser Sicherheitslücke ist quasi jetzt dieses Brechen von MIE. Und damit sind sie dann meines Wissens nach die Ersten gewesen, die das gehackt bekommen haben. Und das muss dann wohl so bahnbrechend gewesen sein, dass sie halt eben quasi ihre sieben Sachen gepackt und nach Cupertino gefahren sind und Apple sich das auch angeguckt hat. Und offiziell haben sie sogar kommentiert, dass, was sie normalerweise ja eigentlich nie tun, wenn Sicherheitsforscher sich irgendwie bei ihnen melden. Aber sie haben sogar offiziell schon eine kleine Stellungnahme gemacht und haben gesagt, sie evaluieren das Thema gerade. So, das ist ja so das Höchste der Gefühle, was man aus Apple Security rausbekommt. In diesem Sinne scheinen sie also das Problem erkannt zu haben. Und ist halt eben Worst-Case-Szenario, also man hat quasi Root-Access auf das komplette System und es ist eine Kernel-Privilege-Escalation-Situation, also der Kernel wird auf Root eskaliert, was dann bedeutet, dass du im Prinzip vollen Zugang zu allem hast. Aktuell natürlich nicht bekannt, dass das jetzt irgendwie eingesetzt wird. Wie gesagt, nur gerade frisch gefunden worden und natürlich nicht veröffentlicht aktuell, wie es funktioniert. Natürlich mit den vernünftigen Disclosure-Regeln jetzt veröffentlicht. Sie haben also nur gesagt, es gibt da was. Apple weiß Bescheid und die Details werden sie dann später liefern. Und ja, Apple obliegt jetzt die Aufgabe, da einen Fix zu machen. Da ist natürlich dann die spannende Frage, ob das jetzt mit der existierenden Hardware zu machen sein wird, beziehungsweise wie es mit der existierenden Hardware zu machen sein wird. Kann sein, dass man das nur auf Treiber-Level irgendwie umgangen bekommt, dieses Fehlverhalten. Kann aber auch sein, dass das ein Designfehler in der Implementierung in der Hardware von den Chips ist. Dann könnte sein, dass sie dann erst mit einem Chip-Update solche Updates wieder ausgerollt bekommen. Das hatten sie ja in der Vergangenheit auch schon mal gehabt. Das ist halt eben dann leider einfach so. Ne? So, aber also das ist dann leider so im Sinne von, dass man dieses Feature dann nur noch eingeschränkt benutzen kann oder mit einem Workaround benutzen kann. Dann ist das vielleicht nicht mehr so performant oder sowas. Funktioniert aber dann mit einem Fix dann zumindest wieder so, dass es nicht vollständig wie ein Scheunentor offen ist, das System.
Ne? Ich bin mal gespannt. Sie haben ja ein explizites Video dazu. In der Developer-App. Ich meine, es war eine Developer-App. Wo es genau darum geht, also schon mal für die Leute, die es näher interessiert, gibt es ein Video von Apple zu dem Thema. Er hat auch nicht jede App aktiviert, das kommt auch halt ein bisschen drauf an, wie sicher du es haben musst und sowas. Aber ja, spannend, dass das dann doch, ich sag jetzt mal, so schnell ging.
Ja, gut, das ist halt eben eine super Leistung. Ne? Also diese Systeme, die sind schon sehr abgeklopft. Ne? Also Apple gibt sich da ja schon extrem Mühe, wirklich die Sachen sicher zu bekommen. Die haben ja echt auch gute Leute. Ne? Das sieht man ja so an diesen Grundlagen-Dingen, wie halt eben der P2P-Verschlüsselung hinter iMessage und sowas. Ne? Also das ist zum Beispiel nicht gebrochen bisher. Ne? Und so viel, wie sie sich angestrengt haben. Und da gibt es bestimmt einige, die sich da versucht haben, das zu brechen. Also wenn man halt eben vernünftige Krypto macht und jetzt Man-in-the-Middle-Attacks und sowas, klar, die sind immer noch möglich, aber da kann dann das System nichts für. Das muss man dann anderweitig verhindern. Und dann ist das ja per se eigentlich sicher. Und so ähnlich ist das hier. Ne? Wenn man da so eine Hardware-Lösung macht, dann ist natürlich die Idee, dass das Ganze auf Hardware-Ebene sicher machen soll, dass also man da nicht irgendwo einfach nur im Kernel ein paar Bits drehen können kann und dann irgendwie sich da entsprechend die Speicherbereiche schreibbar schalten kann. Aber irgendwo ist natürlich dann auch immer ein bisschen Luft, weil die Systeme halt eben dann auch ja meistens aus Performance-Gründen dann irgendwo auch ja verschiedene Dinge dann optimieren. Und ja
gut, Fehler können halt passieren, ne? Also egal wo.
Genau.
Fehler können passieren, auch Apple, und sie haben das ja nicht mit Absicht so gebaut, dass es sicherheits- dass es anfällig ist. Aber sowas passiert halt, genauso wie jedem Softwareentwickler auch Fehler passieren, oder eigentlich jedem Menschen, egal in welcher Arbeit, das kommt vor, egal wie sehr man sich manchmal anstrengt. Und ja, die sind halt, wenn sie jetzt hardware-technisch sind, ein bisschen permanenter, aber trotzdem ja erstmal gut, dass es gefunden wurde, weil und kommuniziert wurde, weil dann kann Apple an einer Lösung arbeiten, ohne das zu wissen. Oder wenn es die Falschen finden, sage ich jetzt mal, dann wäre das ja deutlich schwieriger.
Ja, genau. Ist natürlich immer schlimmer, wenn die Black Hat Hacker das finden. Das weiß man natürlich nicht, ob sie es gefunden haben. Und das ist natürlich, deswegen ist auch immer Not im Verzug. Wenn jetzt Sicherheitsupdates kommen und sie sowas patchen, dann so wie jetzt auch mit der Punkt 5, die gerade letzte Woche gekommen ist. Ne? Deswegen immer die Aufforderung, solche Sachen zeitnah zu installieren, was also eigentlich meint, quasi, wenn man es sieht, sofort im Optimalfall, weil das ist halt eben auch genau die Zeit, wo Hacker das natürlich dann auch gerne ausnutzen, weil es ist halt eben dann eine bekannte Sicherheitslücke und die Leute, die nicht ihr System up-to-date haben, sind dann natürlich leichte Beute. Ne? Ja, deswegen ist das tatsächlich ein Rennen gegen den Black Hat Hacker Apparat. Ne?
Black Hat Hacker sind nur die einen, die Staatsdienste machen mir immer viel mehr Sorgen.
Ja, die zähle ich mit dazu. Also man sagt nur Black Hat, weil das dann die bösen Burmen sind.
Ja. Ne? Die White Hat, es gibt ja bestimmt auch Leute, die Geheimdienste nicht da einordnen würden. Deswegen wollte ich das nur mal
klarstellen. Deswegen sagt man Black und White Hat. Also das eine sind die es verkaufen und die anderen sind die es halt eben dann einfach nur dem...
Ich zählt man tatsächlich die Geheimdienste auch zu Black Hat? Ich bin mir nicht sicher.
Ja, natürlich, doch. Das ist halt eben einfach das eine. Die einen machen es für Geld und die anderen machen es nur für die Ehre. Das ist quasi die Unterscheidung.
Okay.
Ja, so, egal. Grob. Ich bin ja jetzt auch nicht so tief in der Branche
drin. Aber ist ja auch nicht wichtig. Ich glaube, es ist klar geworden, was wir meinen. Also von daher. Ja, sind wir mal gespannt. Ne? Also, was da noch bei rumkommt.
Vor allen Dingen die große Frage ist dann, ob sie es jetzt ohne große Performanceverluste gefixt bekommen. Solche hardwarebasierten Probleme zu fixen, die können halt eben dann auch dazu führen, dass das unfixbar ist in der aktuellen Hardware oder halt eben mit extremen Performanceverlusten und deswegen dann nicht feasible, also nicht sinnvoll gemacht werden kann. Wenn du jetzt irgendwie 40% Performance verlieren würdest auf den aktuellen M-Prozessoren, dann wäre das ja vollkommen unrealistisch, das umzusetzen. Und da muss man halt eben jetzt schauen, was sie rausfinden werden. Das wird jetzt natürlich nochmal ein riesengroßer Schritt hinterher werden. Na gut, auf jeden Fall betroffen, um es gerade noch hier zu Ende zu sagen, ist das aktuelle macOS. Sie hatten das hier jetzt getestet auf 26.4.1 und hatten das auch auf den M5-Chips getestet und nachvollziehen können. Also bis zu den aktuellen M5-Chips hin scheint das betroffen zu sein. Ist aber ja auch klar, weil es ist halt eben diese Memory Tagging Extension, die sie da umgesetzt haben. Und das ist natürlich dann ein allgemeines Thema. Angenommen, das ist jetzt nicht an der Umsetzung von Apple geschuldet, was man nun mal als Hypothese jetzt stehen lassen können, da das ja von der Grundidee her eine Lösung von ARM ist, die sie da umgesetzt haben, was auch kompatibel mit dieser Tagging Extension ist, meines Wissens nach. Binärkompatibilität ist da das Thema. Und wenn sie da also jetzt nicht einen Implementierungsfehler bei sich gemacht haben und das schuld ist, dann ist es wahrscheinlich einfach irgendwie ein Problem mit der Spezifikation, dass das irgendwo umgangen werden kann. Dann wird man da eine Version 2 machen müssen und das aktualisieren. Und dann sind da wahrscheinlich auch noch nicht mal nur Apple betroffen, sondern alle, die diese Memory Tagging Extension implementiert haben. Also das könnte noch spannend werden. Das ist halt eben immer, wenn du solche Systeme hast und gerade so ein ARM-Prozessor, der ja wirklich quasi überall eingesetzt wird und wahrscheinlich mittlerweile bei jedem zweiten modernen da irgendwie jetzt dann diese Tagging-Extension drin ist, dann haben die halt eben alle dasselbe Problem.
Man kann nur noch mal, glaube ich, immer zur Vorsicht aufrufen. Also ja, betrifft das jetzt nicht jeden und alles immer sofort, aber trotzdem ne, immer schön gucken, was ihr installiert und sowas. Ne, immer drüber nachdenken, ob das sein muss. Mit jeder potenziellen Software kann man sich immer irgendwas einhamstern. Also klar, wenn sie im App Store geprüft ist und so, ist das schon deutlich, deutlich geringer. Ne? Aber gerade bei Mac macht man ja auch außerhalb vom App Store mal Käufe oder Installationen. Da muss man halt dann manchmal schauen. Ne?
Und das ist natürlich tatsächlich auch ein Sicherheitsproblem mittlerweile, da ja aktuell Social Engineering das größte Problem ist, tatsächlich um Zugriff zu Systemen zu erhalten. Ne? Sei es jetzt Account-Übernahmen wie ne, ein iCloud-Account zu kapern oder auch halt eben hier dein System zu hacken und mitzuhören, was du machst und tust. Das, was ja die Geheimdienste sehr gerne machen. Einfach gucken, was du gerade am Machen bist. Und möchte man halt eben eigentlich nicht machen und man muss halt eben sehr, sehr aufpassen, auch wenn man sich da nicht direkt in der Schusslinie sieht, dass man da nicht irgendwie in die Schusslinie gerät. Das reicht ja schon nur. Damals beim Chaos Communication Congress gab es ja immer wieder mal Vorträge drüber, dass es oft schon ausreicht, einfach nur irgendwie Kontakt mit jemandem zu haben, der von irgendeinem Geheimdienst beobachtet wird. Dann landest du selber auch schon auf der Beobachtungsliste, einfach weil der andere drauf ist und weil du ja dann irgendwie Austausch mit ihm hast. Und dann haben sie dann quasi sofort dann so eine Erlaubnis dafür auch bei dir, also geheimdienstlich dann da, wenn sie da irgendwelche Gründe haben, dann bei dir auch mit dem Abhören anzufangen. Also genau, ja.
Eins können wir uns sicher sein, die NSA ist auf jeden Fall bei uns auf den Macs, nachdem wir Donald so lieb gehabt haben.
Und, ja, genau.
Bin ich fest von überzeugt. Mhm. Aber das ist auch okay, guckt ruhig mit. Schreibt mir mal, wenn ihr einen Fehler in meinem Code findet.
Hallo Donald.
So. Sagt mal Bescheid. Also man kann ja auch mal hilfreich sein.
Er guckt immer persönlich zu.
Die könnten doch mal meine E-Mail sortieren, oder? Das wäre doch.
Ja, genau.
Die hören sie ja eh ab.
Den Spam mal raussortieren.
Und die haben doch bestimmt ein super Filtersystem, damit sie diese Datenflut bewältigt
kriegen. Bei denen funktioniert die Suche bestimmt.
Da bin ich sicher, dass sie funktioniert. Also ich finde, da könnten sie mal so ein bisschen so Prism, einfach mal ein bisschen Zugriff drauf, gucke ich mal durch meine eigenen Mails.
Ja, genau.
Und wäre doch mal was.
Können sie sich nützlich machen. Wenn sie eh schon zuschauen, können sie auch die Mails.
Ist doch eh steuerfinanziert. Also im Grunde hat man ja, also ich jetzt nicht als Nicht-Amerikaner, ich habe nicht dafür bezahlt, aber ich habe ein iPhone gekauft. Also ich finde, das reicht. Und außerdem stelle ich ja meine Daten bereit. Nicht freiwillig, aber gut.
Ja, also, gut.
Nein, Spaß beiseite. Seid immer am Ende, ne, ist der Mensch die größte Schwachstelle bei allem Möglichen. Lasst euch bei gewissen Dingen einfach auch nicht unter Druck setzen. Ne? Das passiert ja schnell. Ich erinnere mich an den in Anführungsstrichen Staatstrojaner, ne, wo es dann darum geht, hier von wegen, du hättest kinderpornografische Inhalte gekauft oder runtergeladen und dann gab es ja dann seinen Rechner da gesperrt und musste dann eine Paysafe-Karte hinterlegen, wo ich mir so. Also mich macht das natürlich stutzig. Kein Staat würde kommen und eine Paysafe-Karte haben wollen. Das ist einfach hochgradig unglaubwürdig.
1.000 Euro Strafe via App Store Gutschein.
Ja, bezahlen. Genau, oder sowas. Ne? Also, ja. Und vor allem sperren die auch nicht den Rechner, die kommen vorbei. Glaub mir das.
Ja,
also, vor allen Dingen wollen die den Rechner, wenn die sowas mitnehmen. Vorwerfen, kommen die vorbei.
Ja.
Ne? Also wegen nichts würde, also weil damit würden sie auch sofort verraten, dass sie dich auf dem Schirm haben. Ne? Also die kommen schon vorbei und ohne Ankündigung und sagen Hallo, wenn die solche Verdacht haben, da kriegst du keine Ankündigung. Da kommst du auch nicht mit 100 Euro Paysafe raus. Gott sei Dank, natürlich.
Was ja auch so ein Thema ist, was immer wieder mal berichtet worden ist in CCC-Kreisen, das ist zum Beispiel, auch wenn du da einfach so in so eine Überwachung mit reingerätst und sie haben dann irgendeinen Verdachtsfall, dann können die einfach hingehen und deine Hardware beschlagnahmen. Dann können die alle Hardware, hier Speichermedien, Hardware, wenn Macs, Notebooks, können sie alles einpacken, was dir privat gehört, nur den Arbeitsrechner nicht, weil er ja der Firma gehört. Und die können das auch einfach so lange behalten, wie sie der Meinung sind, dass sie eventuell noch einen Sinn darin sehen, das zu behalten. Es gibt keine Regelung dafür, dass das zwingend nach einer gewissen Zeit wieder zurückgegeben werden muss, auch in Deutschland nicht. Und das ist natürlich, wenn die das einfach nur mit Absicht machen, um dich zu gängeln, natürlich ein Riesenthema. Da haben die Leute vom CCC auch häufiger schon mal darüber berichtet, dass das tatsächlich gemacht worden ist.
Ja, klar. Aber
bei der Ermittlung ist das natürlich auch klar. Ein Freund von mir, der hat dem wurde sein Motorrad geklaut, eine BMW, so eine Enduro-Maschine. Und der hat tatsächlich, also die haben die Maschine wiedergefunden über ein Tracking, aber der hat ein halbes Jahr auf die Maschine gewartet.
Ja, hat sie auch als Beweismittel dann irgendwo
gelegen. Genau, ne? Also das passiert auch bei anderen Delikten, je nachdem.
Ja, also ne, das ist auch nicht immer
ermitteln.
Genau, also das sind halt Beweismittel. Das ist auch eine schwierige Nummer. Ich verstehe ja jeden Fall, wenn du durch zu Unrecht da reingerätst. Mir weiß selber, also nicht aus persönlicher Erfahrung, aber aus dem Freundeskreis, dass da die Behörden einen auch gerne gängeln, wenn du ihnen auf die Nerven gehst mit irgendwas oder sowas oder ihnen ungünstig auffällst und also auch im Sinne von weiß ich nicht, dass du mal unbequem bist, jetzt nicht im Sinne von Deutschland politischer Verfolgung, das haben wir Gott sei Dank nicht, ne? Aber gerade wenn es auch so ein bisschen um IT-Security geht und sowas, dann kann da der BND auch sehr blöd reagieren. Ja. Je nachdem. Und da ist immer so ein bisschen die Frage, ne? Also jetzt gerade hier Encrypted Max und sowas, ne? Immer so ein bisschen die Frage, gebe ich ihnen das einfach das Passwort und lasse sie drauf gucken? Oder stelle ich mich da quer, ne? Also das ist ja auch immer so ein bisschen, die Frage kann man sich dann schnell stellen. Umso länger dauert es, ist aber auch nicht garantiert, dass es schneller geht. Was ich weiß, ist, dass auf jeden Fall deine SSD getauscht werden kann danach. Die frittieren die nämlich richtig. Und also was auch immer sie da tun, die ist auf jeden Fall dann wartungsfällig meist. Ja.
Die also, werden halt eben auf Bit-Ebene ausgelesen. Ne? Also die, keine Ahnung, was sie da für Probleme mit erzeugen, aber die gehen halt eben hin und lesen nicht auf Dateisystemebene aus, sondern die lesen halt eben auf PHY-Layer, ne? Auf Hardware-Layer-Ebene lesen sie das aus. Das kannst du ja dann über den Treiber machen und dann kannst du halt eben auch Dinge wiederherstellen, die gelöscht worden sind und bei drehenden Festplatten zum Beispiel kannst du ja auch Sachen, die schon überschrieben worden sind, unter Umständen sogar wiederherstellen, aber dafür musst du sie ins Labor tun. Das kannst du bei SSDs, glaube ich, so nicht.
Ja, gibt es auch mittlerweile Möglichkeiten, meine ich, und so. Ja. Also gibt's, aber das sind ja auch wirklich schon so sehr krasse Sachen. Aber es macht ja bei begründetem Verdacht auch jemand. Aber Fakt ist halt einfach, dass man ist froh, wenn man da nicht in die Situation kommt. Ne? Also das ist ganz klar, wer ist schon gerne gerät gerne in Ermittlungssituationen. Ich auch nicht. Würde ich auch nicht gerne wollen. Aber
ja.
Das kann halt passieren, auch in einem Rechtsstaat, ne? Also wenn die halt einen begründeten Verdacht haben.
Ja, wo du aber halt eben auch sehr schnell mal reinrutschen kannst.
Ja, blöd, ne? Total kacke, wenn dir das passiert. Also, ne? Aber dadurch ist ja auch nicht direkt der Sicherheitsapparat böse wegen. Das kann halt passieren. Die machen auch Fehler. Das kommt auch vor. Die sind auch nur Menschen.
Ja.
Und ja, die machen auch absichtlich Fehler, nenne ich das jetzt mal, um jemanden zu nerven. Das will ich also nochmal. Ja. Es sind auch nur Menschen, genau, die da sitzen. Mhm. Na? So, das darf man immer nicht vergessen. Und aber deswegen ist ja nicht alles böse und was da passiert. Grundsätzlich machen die einen wichtigen und guten Job zum größten Teil. Das darf man immer nicht vergessen. Und ja, da passiert halt auch mal. Und nochmal, wenn du der Gearschte bist, will ich nicht sagen, ne? Dann hilft dir das alles nichts. Also das ist überhaupt gar keine Diskussion wert. Und weiß ich nicht. Also, wenn sie jetzt meine Sachen einkassieren würden, wünsche ich viel Spaß bei den Terabyte-weisen Erwachsenenunterhaltungen, die ich abgespeichert habe, ne, beim Durchgucken. Also, die kriege ich wahrscheinlich nie wieder, die Festplatte, die behalten die. Aber auch ansonsten muss ich aber persönlich auch sagen, hätte ich jetzt vor dem Geheimdienst auch wenig zu verstecken. Das wäre mir auch, also rein vom Gucken wäre mir da ziemlich
hoch. Ja, das sagst du immer so, aber effektiv ist das ja dann immer noch ein Eingriff in die Privatsphäre. Ne?
Ja, natürlich, nochmal, ich fände das nicht schön, das meine ich nicht. Ne? Also ich will auch nicht, dass die dazu, das meine ich alles nicht. Ne? Aber ich meine jetzt, dass ich wahrscheinlich vielleicht bis auf Urheberrechtsverletzungen, weil ich irgendwelche Musikdateien noch von früher illegal gedownloadet habe, relativ wenig zu befürchten
hätte. Ja gut, aber das Problem ist ja oft, so wie das beim CCC zum Beispiel das ein oder andere Mal erzählt worden ist, dass sie halt eben dann ein Wiretap auf dein Phone machen. Dein Phone ist die ganze Zeit immer am Funken. Das braucht wahnsinnig Akku. Man merkt also sofort, dass du getappt bist und das Ding hat auch richtig Datendurchsatz, wenn du dir das im Netz anguckst und so. Und das Problem aber dabei ist, wenn du dann irgendwie das Ding ausschaltest oder dir der Akku ausgeht, dann kommen sie mit dem SEK, weil sie denken, es ist Gefahr in Verzug, ja, weil du das absichtlich abgeschaltet hast. So, und dann ne, das haben ja Leute beim CCC schon erzählt. Das sind dann nur sekundär betroffene Leute gewesen, die nur Bekannte haben, die unter Beobachtung standen und die dann auch so extrem unter Beobachtung geraten sind, dass sie halt eben quasi nicht irgendwie hier entspannt mal ins Kino gehen konnten, wo du das Telefon ausschaltest, ohne dass die halt eben irgendwie das SEK geholt haben. Ne? Und das hört sich jetzt lustig an, aber das ist ja Realität gewesen. Ne? Und,
lustig ist das nicht, wenn das SEK dich besucht, auf keinen Fall.
Ja, vor allen Dingen, sie nehmen ja auch immer alles mit. Da kannst du ja Notebooks kaufen und Notebooks kaufen. Du kriegst die ja nie zurück. Ne? Das heißt, die nehmen immer einfach nur alles mit unter dem Verdacht, du könntest ja irgendetwas Böses gemacht haben und dann du stehst die ganze Zeit ohne Zeug da. Ne? Und das heißt also, die haben ja dann echt berichtet, dass sie zum Teil dann halt eben einfach nur Leute angerufen haben und gesagt haben, übrigens gehe ich gleich ins Kino, ne? Für die Leute, die zuhören, nicht, dass er wieder vor der Haustür steht wie letzte Woche. Ne? Und das ist dann kein Scherz, das ist ernst gemeint. Ne? Das machen die dann tatsächlich, um die zu informieren, dass sie da keinen Blödsinn machen. Ne? Hört sich so lustig an, aber wenn einem das selber passiert, ist das bestimmt extrem nervig.
Das nochmal, das ist ganz, ganz schlimm, überhaupt gar keine Frage. Und es sollte auf gar keinen Fall aus Gängelei, sondern immer mit einem sehr stark begründeten Verdacht sein. Und ich bin auch immer noch der Meinung, dass es da irgendeine Art Kompensation geben muss, sollte das völlig daneben laufen. Also auch da muss man dann nachgucken und sagen, okay, war das wirklich so begründet oder eher vorgeschoben, damit Gängeleien unterbunden werden. Weil das darf nicht sein. Ne? Wir wollen keinen repressiven Staat. Aber ja.
Das ist leider das Problem, das gibt es eben nicht. Du kannst dann irgendwie eine Dienstaufsichtsbeschwerde oder sowas einreichen,
aber das ist war's. Ja, langes Thema schon als Problem, das verstehe ich auch und finde ich auch nicht gut, dass das da so schwierig ist. Aber nochmal, ne, nur um das nochmal klarzumachen, der Großteil unserer staatsbediensteten Sicherheitsbehörden sind ganz anständige, normale Menschen, die einfach nur ihren Job machen. Und
ja, klar,
natürlich. Wir haben hier keinen Polizeistaat wie in den USA oder ähnliches, wo sowas deutlich häufiger, die haben auch keinen Polizeistaat, aber ihr wisst, was ich meine, bei denen kommen Übergriffe ja deutlich häufiger vor. Fehler passieren bei uns auch. Und wenn du der Fehler bist, das ist bei allem so, bist du immer der Angeschmierte. Das ist halt nun mal so. Trotzdem finde ich immer, sollte man den Sicherheitsbehörden grundsätzlich immer positiv und freundlich gegenüberstehen, trotz all dem, was halt auch so passieren kann.
Sind natürlich alles Grenzwerte, also Grenzfälle, die da berichtet werden. Aber ja, für die Leute, die das erwischt, ist es nervig. Im Allgemeinen ist es gut und wichtig, dass sie da den Job machen. Ich bin ja auch da sehr positiv grundeingestellt und ich muss auch sagen, meine Erfahrungen mit der Polizei, gut, ich habe jetzt nie irgendwie Dreck am Stecken gehabt, dass ich wirklich dann mal hätte abgeführt werden müssen oder so. Ich habe eigentlich immer nur positive Erfahrungen mit der Polizei gemacht.
Ich auch. Ja. Also durchweg positiv, alle Verkehrskontrollen und sowas, war immer alles sehr, sehr höflich, immer sehr, sehr nett.
Ja,
war nie ein großes Thema. Immer waren alle wirklich, selbst wo ich mal meinen Führerschein vergessen habe, immer 5 gerade sein lassen und gesagt, komm, dann sag mal wieder heiß, wir gucken das mal nach und beim nächsten Mal nimmst du den bitte mit. Ne? Und sowas. Also immer sehr, sehr nett und fair. Ich kann da überhaupt nichts Negatives sagen. Selbst wo ich mal in Jugendzeiten Ärger hatte an Karneval, haben die mich einfach nur nett nach Hause gefahren. Und haben gesagt, hier bleibst du jetzt. Das hat zwar nicht geklappt, weil ich bin dann einfach wieder zum Karnevalszug gegangen. Aber war trotzdem nett, dass sie mich gefahren haben. Und
ja gut, das war auf dem Dorf. Ne?
Das ist aber ein bisschen was anderes.
Ja.
Aber es ist deswegen. Also ich
glaube, auf dem Dorf ist das heute auch immer noch so. Also wir kannten auch damals den einen festen Polizisten bei uns im Dorf. Und
ich glaube, ein Stück weit ist das immer noch. Und ich glaube, wenn man sich halt, und ich glaube, das als Normalbürger hört man das halt sehr, sehr selten, wenn man jetzt mit der Polizei nicht viel zu tun hat im Privaten. Ja. Die andere Seite auch mal zu hören, ne? Also wenn man da mal hört, was die so halt tagtäglich halt erleben. Und jetzt kann man immer sagen, ja gut, haben sie sich ausgesucht. Ja, das stimmt, haben sie. Trotzdem, dass sie da einfach anders an die Dinge rangehen, wenn du täglich eine andere Gewalt erlebst, die ich mir gar nicht vorstellen könnte. Mhm. Ja, also im normalen Dienst, ich rede jetzt nicht von SEK oder sowas, das ist nochmal was anderes. Die haben ja auch mit anderen Personen zu tun. Trotzdem sollten die das nicht machen müssen, aber es ist immer ihr Job. Aber auch bei Verkehrskontrollen, bei ganz normalen allgemeinen Verkehrskontrollen, die Leute ausrasten und anfangen auf die einzuschlagen und sowas. Also völlig absurde Dinge, die ich mir gar nicht vorstellen kann, die für die zum Alltag gehören, dass man dann auch ein bisschen anderen Blick auf die Situation bekommt und die vielleicht nicht gerade immer happy nett sind, wenn sie mal deinen Führerschein erfragen, waren sie bei mir auch nicht immer, die waren auch am Anfang ernst und sehr bestimmend und wenn sie halt gemerkt haben, okay, alles locker hier, ich will denen nichts und so und bin auch freundlich und so, dann waren die meisten auch hinterher nett, es gab auch welche, die einfach unfreundlich blieben, aber nochmal, ich denke mir dann halt auch immer so, Menschen. Wer weiß, was der heute schon erlebt hat.
Ha, ne? Genau.
Ja. So, und das ist ja nicht nur bei der Polizei, das ist genauso, ich habe mal an der Kasse gearbeitet, da erlebst du auch die größten Vollpfosten, so, ja, aber deswegen kann ich auch nicht beim nächsten Kunden total unfreundlich sein.
Was für Vollpfosten, ja. Ich habe ja so, auch an der Tankstelle gearbeitet.
Trotzdem hat jeder mal einen schlechten
Tag. Ich auch. Wir haben, glaube ich, alle gute Erfahrungen gemacht.
Genau. Ja, genau, deswegen ist alles gut.
Ja. Genau. Wo du das gerade sagst, habe ich da eine kleine Empfehlung. Und zwar, ich habe ja hier auf YouTube die NDR-Reportagen, also den Kanal von NDR-Reportagen abonniert. Und da kommen regelmäßig auch immer so 45 Minuten oder sowas, wo sie dann so die Polizeistreifen begleiten. Ne? Das gucke ich tatsächlich so nebenbei, wenn ich irgendwie Zeug am Machen bin, gucke ich das tatsächlich mal so ein bisschen mit. Und das öffnet tatsächlich so ein bisschen was die Augen, ne? was Sascha gerade gesagt hatte. Ne? Also die haben schon einen Scheißjob oft. Ne? Also wenn du das siehst, ne, dann weißt du auch, warum die manchmal ein bisschen genervt sind, wenn sie...
Absolut.
Wenn sie, ne,
wenn ich so einen Polizisten am Karneval sehe, am Kölner Neumarkt oder sowas, ne, und der 500. kommt und sagt, ich will aber da hin, und er sagt, ja, ist aber immer noch gesperrt oder so. Oder keine Ahnung, beim Fußball bin ich ja auch oft genug. Mhm. Und weißt du, wenn mich, also ja, nochmal, ich weiß, den Job haben sie irgendwo ausgesucht, aber ganz im Ernst, wenn mich einer da hinstellt, einfach nur, weil sie ein paar Vollidioten meinen, auf die Birne hauen zu müssen, weil er vom anderen Fußballverein ist schon irgendwie, weiß ich nicht. Also deswegen haben die wahrscheinlich auch einen anderen Blick auf Fußball, ne? So, und es ist halt nochmal, genauso wie ich Apps anders betrachte, ist jetzt ein ganz anderes Extrem, ne? Aber wenn ich als App-Developer eine App aufmache, ich gucke da natürlich viel kritischer und ganz anders drauf, als das jeder normale Mensch macht.
Korrekt.
Ne? Und so sehen die Situation halt auch anders so. Und damit wollen wir das Thema abschließen. Wir sind ja kein Sicherheits- und Polizeipodcast. Ich glaube, wir haben das alles gut gesagt. Und genau, eigentlich ging es um eine Sicherheitslücke bei Apple. Und die besteht immer noch, trotz der langen Diskussion. Und,
ja, genau.
Genau, aber wir hoffen mal, Apple reagiert darauf. Und ich hoffe ehrlicherweise, sie kriegen das anständig gefixt, ohne Leistungsprobleme. Genau.
Ich gehe mal davon aus, dass wir weitere Details dazu hören werden in der nächsten Zeit, weil das ist ja jetzt zu wichtig, als dass sie das einfach unter den Teppich kehren und nicht weiter behandeln werden. Ne? Naja, schauen wir mal. Sie müssen natürlich jetzt auch ein bisschen Zeit haben, gerade jetzt natürlich dann solche Sachen zu fixen, bedarf natürlich jetzt doppelt und dreifach das zu checken, dass sie da bei dem Bugfix oder Workaround da jetzt nicht noch was viel Schlimmeres einbauen. Ne? Und deswegen muss man ihnen natürlich jetzt Zeit lassen, das vernünftig zu machen. Und
hier gefixt, da kaputt.
Gucken wir mal. Ja, klar, so ist das ja normalerweise. Ne? Ein Problem behoben, 10 neue. Zack.
Ja, sollte nicht, aber.
Ja, aber im Worst Case passiert das.
Ja, es kann passieren. Es ist durchaus möglich, habe ich gehört, ja. Also.
Ja. Na, schön. So, also, wenn wir was in Erfahrung bringen, dann werden wir was berichten. So, und jetzt kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Eigentlich nur einer kleinen Meldung, aber bei mir ist so die Augenbraue etwas hochgegangen, als ich das gelesen habe. Und da musste ich lachen und da dachte ich mir, okay, einmal kurz ansprechen müssen was, ja. Und Apple Insider berichtete nämlich, dass Liquid Glass einen prestigeträchtigen Design Award gewonnen hat. What?
Ja.
Ja, also die Designers, was ist es hier, Art Directors Club of New York, die vergeben irgendwie einen legendären Award in der Designszene, Golden Cubes heißen die, habe ich noch nie gehört, ehrlich gesagt, aber ja, ich nehme einfach mal an, dass die da auch in ihrer Branche halt eben ab und an da mal sowas machen, wo sie sich gegenseitig da so ein bisschen belobhudeln, das macht ja jede Branche so ein bisschen irgendwo immer. Und dieser Art Directors Club of New York, der hat jetzt irgendwie dieses Jahr mehrfach Apple hier irgendwie Golden Cubes verliehen. Können wir aber einmal gerade hier durch die Liste durchgehen. Es sind nämlich ein paar interessante Sachen dabei. Das erste ist hier das Apple TV Rebranding. Ne? Also dieses Logo, was jetzt bei den Apple TV Videos am Anfang jetzt neuerdings kommt, das ist ja, wo es hier drum geht. Und da haben sie einen Golden Cube für die Cinematography bekommen und noch einen separaten für Best Animated Logo. Und ja, dann haben sie irgendwie einen Werbespot, die sind da auch immer noch mit drin in dieser in diesen Golden Cubes. Someday, ich weiß nicht, welcher das war von den Werbespots aus der letzten Zeit, aber den haben sie irgendwie für Direction haben sie da hier einen Golden Cube bekommen. Dann irgendwie für I'm Not Remarkable, für Music and Use of Sound und nochmal I'm Not Remarkable für Best Online Video. I'm Not Remarkable ist, glaube ich, so ein Video gewesen, wo sie über Leute mit Accessibility-Bedarf irgendwie gezeigt haben, wie die Apple Tools benutzen. Ne? Das kam, glaube ich, Anfang des Jahres mal oder sowas. Und ja, gut, da haben sie diese zwei für bekommen. Ja, und dann halt eben hier iOS 26 Liquid Glass Best Interactive UX UI. Ja, sehr schön. Also dem Art Directors Club of New York hat Liquid Glass gefallen. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie viel Konkurrenz sie gehabt haben und ob es jetzt noch andere Dinge gab, die angetreten sind oder ob das Einzige war. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das da läuft. Ne? Ich will das jetzt gar nicht postulieren, aber hoffentlich ist das irgendwie nicht einfach nur ein du bewirbst dich und wenn sich kein anderer beworben hat, gewinnst es gewesen. Weiß ich aber nicht, keine Ahnung. Gibt es ja auch schon mal. Manche Branchen machen das ja auch gerne. Sich einfach gegenseitig Awards zu verleihen und damit jeder irgendwie sagen können, haha, hier Award-Winner. Und aber ja, ich weiß es nicht. Aber Liquid Glass hier einen Award bekommen und die Art Directors auf New York sind da wohl glücklich gewesen mit. Ja,
aber ich finde Liquid Glass auch optisch immer noch schön.
Ja, also klar, die Designidee grundsätzlich ist ja eigentlich ganz nett. Ist halt eben genau. Nur, dass hier und da so ein paar Probleme mit Kontrasten existieren. Und
genau, das ist ja was anderes, ne? Da bin ich ja auch bei. Aber grundsätzlich bin ich immer noch von der Optik her, ne? Die neue Tepper, diese Liquid Bubbles da von oben, von den Navigation Buttons und sowas, wie die sich auch verändern, wenn sie vom View zu View wechseln. Ich finde das immer noch großartig, sieht total schön aus und sowas, auch wenn man drückt und so, die ganze Interaktion. Ich finde das schon eigentlich sehr, sehr schön. Warum sie das nicht sauber mit den Kontrasten so gut hinbekommen an manchen Stellen? Gut, sie haben ja jetzt diesen Fix mit, wie heißt das nochmal? Diese erhöhte Sichtbarkeit an oder so, ne? Oder ohne mit weniger Transparenz oder so.
Ja, Transparenz reduzieren was, glaube ich, ne?
Ja, genau. Das hilft ja schon mal für die Leute. Mich stört es tatsächlich nicht, aber ich bin halt auch keiner, der da anfällig ist, ne? Also mir reicht wenig Kontrast. Och. Das ist ja ein Accessibility-Thema an vielen Stellen auch.
Ach, mich nervt und das schon. Aber das habe ich ja von Anfang an immer gesagt. Also, ich finde das irgendwie, ja, schrecklich. Dass man halt eben, also ich habe ja immer gesagt, meiner Meinung nach ist das ein Designfehler, dass sie halt eben diese Elemente da oben drauf liegen haben, ohne dass die von Natur wegen her so einen Kontrast eben haben. Und da du halt eben dynamischen Hintergrund hast, hast du logischerweise das Problem, dass du nicht eindeutig weißt, ob du Kontraste haben wirst oder nicht. Und das Einzige, was man dann machen kann, ist hier halt eben, so wie Apple das dann auch bei der Tabbar und so zum Beispiel gemacht hat, halt eben, dass da irgendwie so das dynamisch evaluiert wird und dann halt eben, wenn sie sehen, dass das ganz eindeutig überhaupt nicht zu erkennen ist, dann legen sie halt eben dann da so einen Schatten dahinter und sowas, was dann allerdings in manchen Fällen ziemlich schief gehen kann, zum Beispiel bei Videos, die ganze Zeit hell und dunkel werden und so. Und dann hast du dann die ganze Zeit den Player, der den Hintergrund ändert und sowas. Aber das ist natürlich, ja, gut. Da werden wir jetzt für den Moment nicht von wegkommen, so viel, wie wir darüber schimpfen. Ne? Also, dass sie da irgendwie hingehen und sagen, das ist eine schlechte Idee gewesen, kannst du vergessen. Ne? Das haben wir ja schon zigmal gesagt. Und sie werden da jetzt iterativ rangehen. Und die Hoffnung ist, dass jetzt die neue Konstellation von Leuten, die da jetzt die Vorgesetzten sind, ja zum Glück, und dass er zumindest die Hoffnung aufrecht erhalten lassen, dass sich was zum Positiven ändern wird in der nächsten Zeit. Und den Rest muss man ihnen jetzt einfach erstmal Zeit lassen, weil das ist halt eben auch schon eine Menge Arbeit, das
jetzt A, zu überarbeiten, B, dann irgendwie so zu überarbeiten, dass sie nicht alles wieder über den Haufen werfen die ganze Zeit, dann parallel ja dann auch noch die Feuer zu löschen, wo also irgendwie Kontraste total kaputt sind und sowas, da immer noch dran zu arbeiten, dass das besser wird und oder zumindest, dass es so Workarounds gibt, die das handeln und. Also die haben eine Menge Arbeit. Ne? Und naja, wollen wir mal gucken, ob sie jetzt zu iOS 27 da schon ein paar kleine Veränderungen jetzt machen oder nicht. Ne? Ja, bin ich mal gespannt.
Ja. Ja, sind wir, glaube ich, alle.
Genau, das sind wir. Sehr gut. So, dann sind wir auch durch die Nachrichten durch und kommen zur Gerüchteküche. Und da haben wir diese Woche, was haben wir, drei kleine Themen. Und da wollen wir dann einmal einsteigen hier. So, und die erste Meldung, Ming-Chi Kuo ist back. Ich hatte mich ja schon gefragt, wo er ist. Ne? Ich glaube, letzte Woche oder so, kurz mal erwähnt gehabt, dass er länger nichts mehr geschrieben hat. Ja, da ist er wieder. Und er hat News zur Apple und Intel Kooperation gehabt. Und zwar nicht zu wenig. Er hat einen riesig langen Artikel auf X geschrieben. Und ja, das geht ja neuerdings. Und wenn du zahlender Kunde bist, geht das, habe ich jetzt gelernt. Und ich poste da ja nichts mehr, aber ich lese es zumindest. Und interessante Dinge hat er berichtet. Und zwar, letzte Woche haben wir ja noch gesagt, hier Vorvertrag unterschrieben. Ne? Ich weiß gerade nicht mehr, von wem es gemeldet worden war, aber war eine andere Quelle gewesen. Und das scheint schon fortgeschrittener zu sein, nach dem, was Kuo hier sagt. Ne? Also er sagte hier, die Kooperation zwischen Apple und Intel soll umfangreicher sein als bisher angenommen. Apple habe die gesamte Kapazität von Intels 18A-P-Prozess, das ist deren 4-Nanometer-Prozess, den sie gerade am Ausrollen sind, für die nächsten Jahre gesichert. Den gesamten 18AP-Prozess. Also so wie damals bei TSMC vor Jahren, ne? Als sie da noch vollen Zugang zu hatten. Und Intel ist jetzt nicht so riesig fett, ne? Und wahrscheinlich ist das nur eine Fab in den USA, wo es hier drum geht, weil die auch jetzt hier gar nicht von gigantischen Kapazitäten sprechen, wie wir gleich auch noch sehen werden. Aber ja, sie scheinen da tatsächlich eine umfangreiche Kooperation aktuell geplant zu haben. Und aber interessanterweise gleich noch eine Sache vorweg, und zwar lasst euch das nochmal auf der Zunge zergehen. Also Apple bekommt den vollständigen 18AP-Prozess von Intel allokiert, ne? Also für Apple reserviert, was im Umkehrschluss dann bedeutet, dass Intel seine eigenen Chips nicht im eigenen Werk fertigen können wird, sondern bei TSMC fertigen lassen muss. Die haben ja tatsächlich dort ein Kontingent gekauft, wenn ihr euch daran erinnert. Wir hatten das berichtet vor ein paar Monaten. Und dieses Kontingent scheinen sie dann da jetzt auszunutzen, um ihre Sachen fertigen zu lassen. Damit haben sie dann natürlich dann auch Zugang zum 3-Nanometer-Prozess und sind dann da konkurrenzfähig, was die aktuellen Chips angeht. Die leistungsfähigen Chips, die sie eben dann da fertigen lassen. Und das gibt ihnen dann die Möglichkeit, den eigenen Prozess voll an Apple zu verkaufen. Und das ist schon interessant, oder? Also, dass sie da so die Prioritäten setzen.
Ja. Die wollen natürlich wieder bei Apple reinkommen.
Ja, das genau.
Das ist ja für die überlebenswichtig.
Ja, und das sieht man auch, genau so verhalten sie sich hier. Ne? Allein schon diese Priorisierung, die zeigt das ganz deutlich, ne? Dass sie da eindeutig Apple bevorzugen. Aber das ist natürlich dann auch eine langjährige Partnerschaft, wenn das jetzt dann so funktioniert. Und das ahnt man auch hier jetzt mit dem, was Kuo also hier noch schreibt. Er spricht zum Beispiel hier davon, lass mich mal gerade hier nochmal durchgehen, dass ich nichts vergesse. Apple habe jetzt begonnen, also Intel hat jetzt begonnen, Probeproduktion zu machen. Also die sind jetzt so weit, dass sie jetzt in der Vorserie sind und langsam anfangen zu produzieren in dem neuen Prozess. Ne? Das, wenn man so eine Fertigungsstraße aufbaut, dann fängt man erstmal an, langsam zu produzieren, so die ersten Wafer und die Probleme auszumerzen. Und dann wird man immer schneller. Man fährt also dann die Taktrate von diesem Prozess, fährt man dann sukzessive hoch, bis man dann irgendwo bei 100% ankommt und dann die volle Geschwindigkeit fährt. Und was natürlich das Ziel ist, aber, und das ist natürlich dann immer dieser Trade-off, den man machen muss, am Anfang gilt es halt eben, den guten alten Yield unter Kontrolle zu bekommen, ne? Also den Ausschuss in Grenzen zu halten, möglichst viele Chips nicht wegschmeißen zu müssen. Und das ist am Anfang natürlich noch nicht der Fall. Das heißt also, wenn man jetzt anfängt, so einen Prozess zu machen, dann ist der Yield, also der Ausschuss, die Menge von Chips, die man wegschmeißt, sehr, sehr hoch. Und das möchte man halt eben so gut wie es geht reduzieren. So, und in diesem Sinne wird das also jetzt angefahren. Probeproduktion startet mit kleinen Serien in 2026. Das scheint schon passiert zu sein. Dann soll es in 2027 und 2028 jeweils Ramp-Ups geben, was anzunehmen lässt, dass sie bei 2028 dann 100% Auslastung vom Prozess dann wahrscheinlich hinkriegen werden. Und dann soll ab 2029 wieder ein Ramp-Down entsprechend geplant sein. Da scheint es dann wohl um die Fertigung von Apple-Chips bei Intel mit diesem Prozess zu gehen. Ne? Perspektivisch ist natürlich dann in 3 Jahren auch der nächste Prozess schon wieder da. Und dann ist da natürlich das Ganze wieder separat wieder ein Thema, was man dann separat hochrampen muss wieder. Ja, so, und Kuo sagte, dass Intel hier ab 2027 mit einem Yield von mindestens 50-60% rechnet. Das ist also deutlich niedriger als das, was TSMC in den letzten Jahren gehabt hat. Aber naja, gut, ne? Intel kommt auch aus einer deutlich schwierigeren Position und die haben ja jetzt viele neue Dinge gelernt und neue Technologien adaptiert. Und wir erinnern uns auch dran, dass TSMC da ihnen beigebracht hat, wie man die aktuellen Dinge so macht, was ja per se auch schon eine absolute Bombe von Vertrag gewesen ist, dass sie das hingekriegt haben, dass sie überhaupt die TSMC-Leute da hinbekommen haben, dass sie was erzählen durften, weil das ja der direkte Konkurrent ist. Und ja, in diesem Sinne haben sie da ja also einiges an Unterstützung bekommen. Und ja, letzten Endes kann man ihnen jetzt natürlich da nur unglaublich die Daumen drücken, dass sie da jetzt die Kurve bekommen, nicht nur mit dem einen Prozess, dem 18AP. Das ist natürlich jetzt die Hoffnung, dass sie da ganz gut mit zutage kommen, aber natürlich auch mit den kommenden Prozessen. Ne? Kuo schrieb hier schon, dass Apple schon begonnen habe, Intels kommende Advanced Nodes, also die zukünftigen Prozessgenerationen, zu evaluieren. Das heißt also, die wollen da natürlich drauf bleiben. Ne? Denn wir wissen ja, wie wir in den letzten Wochen ja jetzt sukzessive gelernt haben, dass sie bei TSMC quasi nicht mehr so der King sind und deswegen da ja auch keine Kapazitäten mehr kaufen können, wenn sie jetzt noch welche hätten wollen, haben wollen. Und in diesem Sinne müssen sie sich halt eben woanders umgucken. Und natürlich ist dann hier jetzt dieser Deal mit Intel, angenommen, das wird jetzt vernünftig gemacht und sie kriegen jetzt ordentlich Chips produziert, ist das natürlich ein Segen für Apple, ne? Weil sie die Kapazitäten, die sie bei TSMC zum Glück ja noch gesichert haben, halt eben dann auch einfach für die High-Performance-Chips einsetzen können und sich dann keine großen Sorgen mehr um die nicht ganz so High-Performance-Chips machen müssen. Ne? Ja, na schön. So, in diesem Sinne, und das Ganze natürlich findet ja logischerweise in den USA statt. Ne? Das heißt also, dieses Chipwerk von Intel, was sie da jetzt auf den neuesten Prozess bringen, ist natürlich in den USA und deswegen natürlich auch voll integriert in diese ganze Made in USA-Schiene, die ja da auch politisch gewollt ist und wo ja dann auch die Regierung eine Beteiligung von Intel gemacht hat und solche Geschichten. Also das ist ja dann nochmal da, halt eben nochmal so ein ganzes Thema von der Seite. Ja, so. Und natürlich ist das schön für Apple an der Stelle, halt eben einfach hinzugehen und zu sagen, wir nehmen alles. Dankeschön. Sehr gut. Na gut, eine letzte Zahl hat Kuo noch geschrieben gehabt, und zwar die Produktionskapazität, die Intel hier dann übernehmen würde, das wären nur 10% der Gesamtproduktion. So, das heißt also, dieser gesamte 18AP-Prozess von Intel, halt eben in einem Werk, nehme ich jetzt mal an, ist das, der scheint also gerade mal 10% von Apples Gesamtbedarf auszumachen, sodass also 90% weiterhin bei TSMC produziert werden. Wobei allerdings auch da einiges in Zukunft ja in den USA gefertigt werden wird. Wir können hier fließend übergehen zum nächsten Thema. Da geht es nämlich genau darum. So, und zwar hier TechPower berichtet nämlich, dass TSMC in Arizona, das ist ja dann die Stelle, wo sie jetzt ihre zwei Chipwerke schon aufgebaut haben und das dritte jetzt angefangen haben aufzubauen. TSMC hat jetzt hier berichtet, dass sie weitere 20 Milliarden Dollar in Arizona investieren wollen. Das ist so mehr oder weniger nochmal anderthalb Fabs oder sowas, so Pi mal Daumen. Die sind ja ziemlich teuer, die Fabs. Und also aktuell haben sie da drei geplant. Sie haben jetzt nicht gesagt, wie viele zusätzlich sie noch planen werden, aber mindestens eine oder zwei werden sie da wahrscheinlich für kriegen, für die 20 Milliarden. Ne? Abhängig davon, welche Prozessstrukturen, also welche Strukturen sie da fertigen werden. Bisher haben sie in Arizona 4-Nanometer-Fertigung ausgerollt, also auch das, was Intel bei sich jetzt macht. Und die 3-Nanometer fertigt halt eben TSMC nur bei sich am Stammsitz in Taiwan ist es, ne? Genau. Und um da mal einen Vergleich zu machen, habe ich auch mal nachgeguckt hier. TSMC hat in Taiwan 11 Fertigungsstraßen in Arizona sind sie jetzt, ne, bei der dritten, die sie gerade am Ausstatten sind, und jetzt kommen noch die 20 Milliarden Dollar obendrauf. Das heißt also, das ist nicht unrealistisch, dass sie da früher oder später vielleicht bei 4 oder 5 dann jetzt rauskommen. Ne. Ja, das ist schon significant Investment. Ne. Und logischerweise muss man eigentlich ja dazu sagen, denn Amerika ist natürlich ein sehr, sehr, sehr großer Markt für diese High-Performance-Chips, ne? Gerade Apple und natürlich die anderen Mobile-Chip-Produzenten, aber auch natürlich die ganzen AI-Geschichten, die laufen ja auch zu einem wesentlichen Teil in die USA, und das alleine lässt natürlich dann so ein Unverhältnis entstehen. Ne? Die Amerikaner, die machen sich ja schon seit Jahren Sorgen, dass China in Taiwan einlaufen könnte. Und da gibt es ja sogar so Kill-Switches, dass sie, sollte das passieren, Fabrikationsstraßen von TSMC unbrauchbar gemacht werden und solche Geschichten. Das ist ja extra aufgebaut worden, damit die da nicht einfach alles übernehmen und dann die Chip-Produktion vollkommen unter Kontrolle bringen können. Was ja tatsächlich irgendwie eine Sorge ist, die USA aktuell hat. Ne? Ja, und im Prinzip können die da, ich weiß nicht, wie sie es machen, anrufen oder was, dann machen sich diese Lithografiemaschinen kaputt. Der niederländische Hersteller, der die liefert, hat da mal berichtet, dass sie da diesen Killswitch eingebaut haben. Ja, und die werden dann auch tatsächlich unbrauchbar. Das scheint wohl zu gehen bei denen. Na schön, also wie gesagt, komplizierte politische Lage, natürlich deswegen auch der Bedarf da in Arizona noch mehr zu fertigen, und TSMC investiert da jetzt momentan sehr, sehr umfangreich. Na schön. So, und dann haben wir noch hier eine Meldung vom Power On Newsletter von Mark Gurman. Eine Sache hatte ich ja eben schon vorweggenommen, ne? Die neue Siri soll eventuell anfänglich als öffentliche Beta kommen, aber viel mehr hat er dazu auch nicht gesagt. Ne? Vielleicht ist das auch einfach nur eine Hypothese, die er abgeleitet hat von dem Feature Flag, wo wir eben von sprachen. Da bin ich mir nicht so ganz sicher gewesen, wie man das verstehen soll oder muss. Deswegen so ein bisschen was mit Vorsicht zu genießen. Diese Feature Flags sind jetzt eigentlich auch eine Standardsache in solchen Entwicklungsbereichen. Deswegen für mich eigentlich nichts Besonderes jetzt aus Entwicklersicht. Und das kann man dann jetzt abschaltbar machen oder auch nicht. Ne? Wenn man das ausrollt, kann man das halt eben einfach so lassen oder halt eben entfernen und nicht mehr schaltbar machen. Ne? Naja, gut. So, und das zweite Thema, was ich vom Power On Newsletter kurz berichten wollte, das ist ja quasi so ein Nothing-Burger, aber das müssen wir manchmal auch machen. Und zwar Apple Watch 12 soll quasi keine Änderungen bekommen, hat Gurman berichtet. Und zwar weder Hardware noch Software soll irgendwie wesentlich Updates bekommen dieses Jahr. Ja, gut. Scheint so zu sein, als würde Apple aktuell den Fokus auf andere Dinge legen. Sie hatten ja auch in den letzten Jahren immer wieder mal bei der Apple Watch da so gefühlt irgendwie Entwicklungspause eingelegt und das einfach ein bisschen was laufen lassen. Ist ja jetzt auch nicht so, dass man da jetzt wirklich jedes Jahr irgendwie eine neue Variante kauft, und das haben sie wahrscheinlich selber jetzt auch so langsam realisiert und dann da auch die Pace ein bisschen reduziert. Vor allen Dingen ist halt eben auch einfach die Pace nicht hochzuhalten gewesen, ne? Weil wie viele Sensoren sollen sie denn pro Jahr ausrollen können? Irgendwann haben sie einfach keine mehr, ne? Sie sind halt eben einfach immer am Rande der Machbarkeit, was ihre, ja, zumindest eben an der am Handgelenk getragenen Gerätschaften angeht. Und ja, natürlich können sie da ihre Sensoren verbessern und selten können sie dann auch wirklich mal ein komplett neues Feature ausrollen. Aber natürlich haben die jetzt nicht jedes Jahr zwei neue Features, ne? Gerade jetzt dann sensorikmäßig. Ja, ist ja alles schon drin. Ne? Ja, bis auf die Sachen, die aktuell nicht zu machen sind. Und ja, das ist natürlich dann einfach das Problem. Sie können da leider nicht wirklich mit Innovation um sich werfen jedes Jahr, ja, weil es einfach unrealistisch ist. Tja, aber das Thema kennen wir ja, ne? Das ist halt eben Peak Apple Watch. Genauso ist es bei den iPhones, wenn du da die Kameras und die Prozessorleistung mal rausnimmst, dann ist eigentlich auch schon Peak iPhone. Ne? Da ist auch in den letzten Jahren nicht mehr viel passiert. Und ja, vielleicht Displayqualität noch, ne? Aber wer braucht schon noch ein besseres Display? Ne? Keiner kauft jetzt das iPhone, weil das schon wieder so viel signifikant besser ist, was das Display angeht, dass man irgendwie ganz tolle Dinge damit machen kann, die man vorher nicht damit machen konnte. Und ja, das ist halt eben in vielen Bereichen mittlerweile so. Ne? Naja. In diesem Sinne, ja.
Ja.
Ball flach halten.
Genau.
Achso, vergessen habe ich natürlich, dass auch kein Apple Intelligence reinkommen soll, logischerweise. Sie haben ja auch keine Hardware-Beschleuniger drin, die das irgendwie jetzt beißen könnten. Aber das Konzept, hat er hier noch geschrieben, soll dann sein, dass das sowieso auf dem iPhone läuft und dann höchstens angezeigt wird auf der Apple Watch. Ne? So, das macht ja auch Sinn, das haben sie in der Vergangenheit ja auch immer gemacht. Das iPhone als Rechenhost verwenden und dann einfach nur die Dinge anzeigen auf der Watch. Solange es jetzt nicht um Sensoren und sowas geht, kann man das ja auch immer noch relativ stressfrei machen. Ja, und im Prinzip muss ich dann auch an der Stelle sagen, ja, ne, was sollen sie machen? Ja, habe ich ja im Prinzip schon gesagt. Sehr gut. Na schön. Ja, damit sind wir durch für diese Woche. Das war die jüdische Küche und ja, Updates haben wir auch keine. Gab ja letzte Woche den großen Punkt 5. Jetzt wird bis zur WWDC nichts mehr kommen. Jetzt kommt vielleicht noch eine Beta, wo nichts drin ist und dann einfach nur so, weil sie einfach weitermachen mit einer Beta, aber die sowieso in der Regel keiner mehr installiert. Und ja gut, in zwei Wochen kommt ja dann die Beta 1 oder Developer Preview von iOS 27 und dann ist sowieso der Fokus ganz woanders. Ne? Da wird also jetzt nicht mehr viel kommen, außer vielleicht halt eben noch ein Sicherheitsupdate oder sowas. Na schön. Tja, aber ansonsten würde ich sagen, machen wir Feierabend für diese Woche. Brauchen wir es ja auch nicht unnötig in die Länge zu ziehen. Und ja, wir freuen uns einfach auf das, was da jetzt in Kürze kommen mag. Und dann gibt es ja noch wahrscheinlich wieder mehr zu berichten. Sehr gut.
Ja. Genau. Schön, dass ihr dabei wart.
Ja, genau. Schreibt gerne Feedback via E-Mail an nerds@apfelnerds.de, via Mastodon an apfelnerds@mastodon.social. Kommentiert auch gerne auf YouTube. Folgt uns natürlich gerne auf YouTube und oder im Podcatcher eurer Wahl. Und ja, ansonsten sagen wir vielen herzlichen Dank fürs Zuhören, Zuschauen. Schaut auch gerne nächste Woche wieder rein. Das ist dann so direkt vor der WWDC. Aber ja, ne, machen wir halt eben noch wie immer und dann sind wir gespannt, wie es weitergeht. In diesem Sinne sag ich schon mal auf Wiederhören.
Ja, eine schöne Woche. Bis dann. Tschüss.
Ich wünsche euch auch eine schöne Woche und bin schon ganz gespannt auf die WWDC. Kann es kaum abwarten. Aber erstmal mal noch ein bisschen was dazwischen. Deswegen bis dahin, bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao.